Ja, ich grüße Sie. Wunderschönen guten Tag. Wir möchten in dieser Vorlesung inverse Probleme lösen. Das heißt, wir möchten gerne ja Gleichungen nach einer Unbekannten auflösen. Im einfachsten Fall so eine lineare Gleichung ax gleich y. Stellen Sie sich zum Beispiel vor, dass x beschreibt das Innere eines Körpers. ax gleich y beschreibt als y die Messung, die zum Beispiel ein Computertomograph damit macht. Das a beschreibt dann entsprechend die Geometrie des Tomographen, das Vorwärtsproblem, was Ihnen aus dem Inneren des Körpers, aus einem Bild des Patienten berechnen würde, wie Röntgenstrahlen, die dadurch gehen, abgeschwächt werden. Und was Sie in der Praxis häufig lösen möchten, sind solche inversen Probleme. Wie sieht der Mensch aus, dessen im Inneren aus, dessen Messungen ich mit dem Computertomograph gerade aufgenommen habe? Dafür müssten wir das A invertieren. Das kennen Sie schon aus vielen anderen Vorlesungen. Und womit wir uns hier in der Vorlesung beschäftigen wollen, ist die Frage, was machen wir, wenn dabei Probleme auftreten, wenn das Ganze nicht mehr wohlgestellt ist, wenn dieses A gar nicht invertierbar ist, zum Beispiel, weil es nicht surjektiv ist, also weil diese Messungen gar nicht zu gar keinem Menschen passen. Das kommt zum Beispiel dadurch vor, dass Sie hier Messungen haben, die einen Rauschen drauf haben, Y Delta. Und dann gibt es natürlich zu dem Menschen, gäbe es die perfekte Messung. Also der Mensch ist ja da. Also es gäbe zu dem Menschen perfekte Messungen, die sich dann auch perfekt zurückrechnen lassen würden in den Menschen. Aber was sie gemessen haben, hat einen gewissen Messfehler drauf und der kann durchaus so sein, dass sich dann Messungen widersprechen. Stellen Sie sich vor, derselbe Strahl geht einfach zweimal durch, dann messen Sie den zweimal mit einem verschiedenen Messfehler drauf und schon haben Sie mathematisch keine Lösung mehr, keine Lösbarkeit mehr. Also die Frage ist, wie lösen wir dieses Gleichungssystem, wenn gar keine Lösung existiert? Wenn das A nicht subjektiv ist, wie lösen wir dieses Gleichungssystem, wenn die Lösung gar nicht eindeutig ist? Gibt es dann andere Möglichkeiten, andere Zusatzinformationen, die uns Eindeutigkeit geben? Und wie lösen wir das Ganze, wenn die Inverse von A vielleicht doch in irgendeinem Sinne existiert, aber die Inverse von A nicht stetig ist? Was dann bedeuten würde, wenn das y-Delta ganz, ganz furchtbar nah an dem y dran ist und Sie werfen ein unstetiges a hoch minus 1 da drauf, dann kann Ihnen dieses a hoch minus 1, ja, wenn Sie an Stetigkeit denken, stellen Sie sich vor, y-Delta konvergiert gegen y, dann konvergiert aber a hoch minus 1 y-Delta, nicht gegen a hoch minus 1 y. Das heißt, obwohl Ihre Messungen vielleicht immer besser werden, wenn Sie einfach naiv mit a hoch minus 1 zurückrechnen, wird Ihre Rekonstruktion nicht immer besser werden. Anders formuliert, bei linearen Operatoren ist ja Stetigkeit und Beschränktheit immer das Gleiche. Sie können auch sagen, wenn Ihr y-Delta nur eine kleine Abweichung hat von y, dann kann diese kleine Abweichung, eingesetzt in das unbeschränkte a hoch minus 1, kann Ihnen dieser kleine Messfehler, kann Ihnen ganz, ganz furchtbar weit verstärkt werden. Im unbeschränkten Fall kann Ihnen ein winzig kleiner Messfehler unendlich verstärkt werden. Stellen Sie sich so eine Matrix vor, wir haben die auf dem nächsten Übungsblatt, führen wir solche Matrizen auch ein, wo Sie einfach auf der Diagonale 1 durch n stehen haben, also 1, 1 halb, 1 Drittel und so weiter. Jetzt invertieren Sie diese Matrix einfach formal, dann haben Sie eine unendlich dimensionale Matrix mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 auf der Diagonale stehen. Das heißt, umso weiter hinten die Komponenten in einem Vektor stehen, mit einer umso höheren Zahl werden die multipliziert, haben Sie einen furchtbar kleinen Messfehler, aber ganz weit hinten auf einer Komponente wird er mit einer ganz, ganz großen Zahl multipliziert und entsprechend kann da ganz großer Unsinn bei rauskommen. Um das vernünftig zu beschreiben, müssen wir erstmal, ja, drücke ich mich die ganze Zeit da drum oder probiere hier irgendwie rhetorisch zu umschiffen, dass ich Ihnen erst erzähle, das A ist gar nicht invertierbar und dann erzähle ich Ihnen, die Inverse ist, aber ist nicht stetig, die natürlich gar nicht existiert, wenn das Ding nicht invertierbar ist. Also womit wir uns zuerst beschäftigen werden, ist die Frage, was bezeichnen wir denn als Inverse von A, wenn das A gar nicht invertierbar ist, wenn vielleicht gar keine Lösung existiert, wenn die Lösung nicht eindeutig ist, gibt es dann trotzdem irgendwie, kann man dann trotzdem im vernünftigen Sinne von Lösbarkeit sprechen. Und das führt uns auf die sogenannte Moore-Penrose-Inverse. Je nachdem, bei wem Sie die Numerik gehört haben, kennen Sie die schon aus dem Endlichdimensionalen. Wir machen sie hier gleich im Unendlichdimensionalen. Also es sei stets ein Operator A gegeben, der sei linear und stetig zwischen zwei Hilberträumen x und y. Und die Frage ist, wie lösen wir ax gleich y, wenn keine Lösung existiert? Oder die Lösung nicht eindeutig ist? Da dann ist die mathematisch-akademische Antwort natürlich die gar nicht. Wenn keine Lösung existiert, existiert keine Lösung und dann kann man da auch nicht drum herum reden. Aber jetzt stellen Sie sich wieder den Fall vor, Sie haben einen Röntgenstrahl zweimal durch den Patienten geschickt, jedes Mal mit einem etwas verschiedenen Messfehler. Dann fragt der Arzt Sie, welche Informationen kann ich denn jetzt daraus ablesen? Und dann sagen Sie, na, Sie können daraus die Informationen ablesen, dass es existiert kein Patient, der zu diesen Messdaten passt. Dann sagt Ihnen der Arzt, aber da drüben steht der Patient doch. Das heißt, das halten Sie nicht durch, diese Einstellung. Also wir können uns nicht auf den Standpunkt stellen, nur weil das Ding vielleicht mathematisch keine Lösung hat, heißt das nicht, dass es in der realen Welt nicht doch in einem vernünftigen Sinne eine Lösung gibt. Und wenn Sie dann anfangen würden, mit den Medizinern zu diskutieren und zu sagen, das geht aber nicht, ich kann dieses Gleichungssystem nicht lösen, da sind Dinge drin, die sich widersprechen, es gibt keine exakte Lösung des Gleichungssystems, dann wird Ihnen der Mediziner sagen, na dann lösen Sie es mir halt so gut es geht. Also wenn kein x existiert, sodass ax genau gleich y ist, dann würde der Mediziner oder jeder Ingenieur würde sagen, naja, dieses Gleich, was hier steht, das ist auch nicht akademisch-mathematisch gemeint, sondern das ist nur so als ungefähr zu verstehen, weil das Y hat ja einen kleinen Messfehler drauf. Das heißt, wenn kein X existiert, was AX gleich Y löst, dann suchen wir eben ein X, sodass AX möglichst nah dran liegt an Y. Also die naheliegende Idee wäre erstmal keine Lösung, dann lösen so gut es geht. Das heißt, wir würden probieren, ax minus y in irgendeiner Norm zu minimieren. Wir probieren, das x so einzustellen, dass es möglichst gut zu unseren gemessenen Daten passt. Und Satz 2.12 gibt uns drei Formulierungen, wie das Ganze aussehen könnten. Sei y klein y in groß y. Dann sind die folgenden drei Aussagen äquivalent. A. Ja, wir könnten probieren, das Ding so gut zu lösen, wie es irgendwie geht. Eine andere, etwas mathematischere, etwas akademischere Ansatz wäre zu sagen, okay, wenn mein Y nicht im Bildraum von A liegt, dann projiziere ich das Y erstmal in den Bildraum von A. Also ich lasse in meinem Y, in meinen vielleicht etwas gestörten Daten, lasse ich alles weg, was nicht durch A erreichbar ist. Das heißt, ich könnte probieren, ein klein x in groß x zu finden, das löst ax ist nicht gleich y, sondern ax soll sein die Projektion von y auf den Bildraum von a. So hätte ich es eigentlich am liebsten. Ich nehme das y, projiziere das auf den Range von a und dann ist es ja immer lösbar, weil dann ist es ja auf einmal erreichbar von dem a. Jetzt haben wir aber schon gesehen, beziehungsweise beweisen konnten wir die Existenz von diesen Projektionen immer nur auf abgeschlossene Unterräume. Das heißt, ich muss das y auf den Bildraum von a abgeschlossen projizieren. Es könnte also sein, dass diese Sache trotzdem nicht lösbar ist, weil ich damit zwar alles wegkriege, was, ja, wenn Sie so wollen, echt weit weg liegt vom Range von a, was einen Abstand davon hat, was Sie können in orthogonaler Richtung auf den Range von a draufgehen. Es könnte aber sein, dass Sie dadurch nur im Abschluss vom Range von A landen und sie nur beliebig nah dran kommen mit Xen und nicht ein X finden, was es genau erreicht. Wir werden sehen, dieser etwas mathematische Ansatz, wir projizieren unsere Daten erstmal auf das, was von A erreichbar ist, der ist tatsächlich äquivalent zu dem natürlichen, anwenderorientierten Ansatz, klein x in x löst diese Gleichung hier so gut, wie es eben geht. Das heißt, das klein x minimiert das sogenannte Residuum, das heißt den Rest der Gleichung, Norm ax minus y, das ist minimal mit diesem x oder anders ausgedrückt, Norm ax minus y ist kleiner gleich jedem anderen Ding, was Sie hätten einsetzen können. Also wenn Sie irgendein anderes Xi genommen hätten in x, dann wäre das Gleichungssystem nicht so gut mindestens schlechter gelöst, schlechter oder gleich schlecht gelöst, wie das x es löst. Das heißt, das hier heißt nichts anderes, als dass ax minus y in diesem x minimal ist. Das wäre das, was der Anwender gerne hätte. Der hätte gerne, der sagt uns, löst das Gleichungssystem so gut, wie es eben geht. Dann ist noch die Frage, in welcher Norm hätte er das gerne so gut gelöst, wie es eben geht. Im einfachsten Fall nehmen wir einfach die Hilbertraumnorm von der Struktur, die wir eben haben. Dann hätten wir entsprechend dieses Problem und der Satz sagt uns, das ist äquivalent dazu, das Y erst auf dem Range von A zu projizieren. Und Teil C, wie machen wir das Ganze praktisch? Nun, das Schöne ist, diese Geschichte ist, wir müssen diesen Projektionsoperator nicht wirklich ausrechnen, wir müssen Range von A nicht irgendwie charakterisieren, wir müssen auch dieses Minimierungsproblem nicht irgendwie probieren zu lösen mit irgendeinem Optimierungsverfahren, sondern das Ganze geht, wenn wir hier, dadurch, dass wir hier im Hilbertraum sind, geht das sehr leicht. X in Groß X löst nämlich, erfüllt A und B genau dann, wenn X löst die sogenannten normalen Gleichungen. Alles, was wir dafür lösen müssen, ist A Stern AX gleich A Stern Y. Das heißt, in dem Moment, wo wir nicht mehr AX gleich Y lösen, sondern A Stern AX gleich A Stern Y, haben wir dadurch AX gleich Y so gut es geht gelöst, auch für den Fall, dass das gar nicht mit dem exakt gleich lösbar ist. Also offensichtlich, wenn es eine Lösung gibt von AX gleich Y, dann löst die auch A Stern AX gleich A Stern Y. Umgekehrt kann es aber sein, dass das hier mehr Lösungen hat als das AX gleich Y. Das heißt, wenn Sie hiervon eine Lösung haben, die das AX gleich Y nicht exakt löst, dann ist es immerhin die bestmögliche Lösung. Jedes andere Xi hätte das AX gleich Y schlechter gelöst. Das ist auch der tiefere Grund, warum wir in die Hilberträume annehmen und nicht nur mit Normen arbeiten. Dadurch, dass wir in Hilbertraum haben wir den großen Vorteil, dass wir diese normalen Gleichungen haben. Wenn Sie jetzt keine Hilbertraum mehr haben, also der Hilbertraum erlaubt uns überhaupt erstmal dieses A zu adjungieren, das A Stern hinzuschreiben. Ohne Hilbertraum gäbe es das A Stern gar nicht. Wenn Sie nicht mehr im Hilbertraum sind, wenn Sie im endlichdimensionalen denken und jetzt probieren würden, hier nicht die 2-Norm, die zu der Hilbertraumstruktur im euklidischen Raum gehört, sondern die 1-Norm oder die Unendlich-Norm zu minimieren, dann gäbe es nicht diesen wunderbar einfachen Weg, das über die normalen Gleichungen zu machen. Und das ist der tiefere Grund, warum zum Beispiel bei den Naturwissenschaftlern, wenn sie ein Experiment machen und sie nehmen Punkte, und also sie tragen ihre Daten des Experiments irgendwo ein, erwarten einen linearen Zusammenhang, dann wird da typischerweise eine Ausgleichsgerade durchgelegt durch diese Punkte, und diese Ausgleichsgerade wird im kleinsten Quadrate-Sinne durchgelegt. Und dann fragt man sich intuitiv erstmal, warum sollte meine Gerade im kleinsten Quadrate-Sinne an den gemessenen Daten dran liegen? Also warum weiß ich diese Abstände zu der Gerade quadratisch? Warum nehme ich einfach nicht einfach den Betrag davon und sage, das soll am kleinsten sein, aufsummiert? Oder warum sage ich nicht, das Maximum der Abstände soll am kleinsten sein? Also warum minimiere ich da eine 2-Norm anstatt einer 1-Norm oder einer Unendlich-Norm, die ja auch sehr, also vielleicht sogar noch natürlicher wären? Und der große Grund ist der, dass solange man sich eh nicht entscheiden kann für eine Norm, also solange alle Normen im Prinzip gleich gut sind, nimmt man die Norm, mit der die Rechnung dann am leichtesten wird. Und das ist die 2-Norm. Weil in der 2-Norm gibt es dann eine explizite Formel für die Ausgleichsgerade, und tatsächlich können Sie zeigen, dass es da gerade die normalen Gleichung im Endlichdimensionalen ist, gerade diese Form für die Ausgleichsgerade im kleinste Quadrate-Sinne. Und die Ausgleichsgerade im Sinne ja kleinster Betragssumme oder die Ausgleichsgerade im Sinne des Maximums der Abstände, dafür gibt es eben keine explizite Formel, dann hätten Sie wirklich ein nichtlineares Optimierungsproblem zu lösen mit dem Computer. Im Hilbertraum, wenn die Normen, die uns hier interessieren, Hilbertraumnormen sind, gibt es aber den einfachen Weg. Wir können Dinge so gut es geht lösen, so gut es irgendwie geht lösen, einfach dadurch, dass wir die normalen Gleichungen statt den ursprünglichen Gleichungen lösen. Beweisen wir das Ganze? A auf B. Wenn wir uns nochmal klar machen, was war denn die Projektion auf Range von A? Wir hatten bei der Range von A, hatten wir gesagt, die Projektion löst uns gerade, P Range von A quer Y. Das ist ja gerade dasjenige Argument. Dasjenige Element des Vektorraums, was uns, dann brauchen wir noch einen anderen hier, was am nächsten dran liegt an allem aus dem Range von A, also unter allen Etas aus dem Range von A liegt das, was hier rauskommt, liegt gerade am nächsten dran. Das ist dasjenige Eta, was am nächsten dran liegt in Y über alle Etas aus dem Range von A quer. Also angenommen, wir hätten hier ein X was diese Geschichte hier löst. Also angenommen, A würde gelten. Wenn A gilt, also angenommen, A gilt, es gibt ein X, schreibt man so hin, dadurch, dass die nur äquivalent sind. Also angenommen, falls A gilt, dann bedeutet das AX gleich diese Projektion. Das heißt, das, was hier rausgekommen ist, liegt nicht nur im Range A quer, sondern es gibt auch ein X dazu, sodass es von dem A, was von dem A da drauf geworfen wird. Das heißt, das Ding liegt dann auch tatsächlich im Range von A. Also falls A gilt, das heißt, AX gleich ist die Projektion Range von A Y. Dann folgt also, diese Projektion, dieses AX ist dasjenige Ding, was das hier minimiert. Das bedeutet also, wenn AX das ist, was das hier minimiert, dann heißt das AX minus Y ist kleiner gleich Eta minus Y für alle Eta im Range von A abgeschlossen. Naja, und alle Etas im Range von A abgeschlossen sind sicherlich mehr, als wenn ich nur die nehme, die im Range von A liegen. Und die Etas, die im Range von A liegen, das sind genau dieselben, also das sind gerade diejenigen, die ich mir schreiben kann als A-Xi. Mit einem Xi in X, weil auf die Art und Weise kriege ich genau die, die im Range von A liegen. Und das war ja gerade unsere Behauptung. In Teil B, wir lösen unser Gleichungssystem so gut, wie es irgendwie geht. Also diese Geschichte hier, das ist gerade gleich B. Gucken wir, wie ist es mit der Rückrichtung. Bleiben wir einfach auf den Formeln und gucken, was geht denn in die andere Richtung auch. Angenommen B gilt. Falls A gilt, machen wir das so. Aus A folgt, oder A bedeutet, dass diese Geschichte hier gilt. Jetzt schauen wir uns an, ob jeweils auch die Rückrichtung geklappt hätte. Also B ist diese Aussage hier. Diese Aussage hier, dass die Etas im Range von A sind genau die A-Xis mit Xi aus X. Das heißt, das ist ebenfalls eine Äquivalenz. An der Stelle hier gehe ich von Range von A auf Range von A Abschluss. Das heißt, da habe ich erstmal keine Äquivalenz. Gucken wir den Rest noch durch. Diese Geschichte hier ist auch eine Äquivalenz. Und das war ja gerade die Definition von der Projektion auf Range von A senkrecht, dass das das ist, was am nächsten dran liegt. Also hier haben wir auch eine Äquivalenz. Das heißt, das einzige Problem ist an dieser Stelle, ob das auch in die andere Richtung geht. Ja, von Range von A, wenn das gilt, auch für den Abschluss, dann gilt es offensichtlich auch ohne den Abschluss, weil das weniger sind. Wie ist es umgekehrt? Naja, im Abschluss sind noch Limites drin von solchen Etas im Range von A. Das, was hier steht, hier in der rechten Seite ist eine stetige Funktion in Eta. Minus einen festen Vektor y nehmen ist stetig, Normbilden ist stetig. Das heißt, wenn ich hier eine Folge habe von Eta k's und ax minus y ist kleiner gleich diesem Ding mit einer Folge von Eta k's drin, dann ist es auch kleiner gleich dem Limes dieser Folge. Das heißt, wenn ich auf Range von A, wenn ich kleiner gleich diesem Ausdruck bin für alle Dinge in Range von A, dann auch für alle Limites von Folgen in Range von A. Das heißt, die Rückrichtung gilt hier auch. Durch stetige Fortsetzung. Und das bedeutet, unsere Projektion macht tatsächlich genau diese bestmögliche Lösung. Also wenn ich durch AX, sagen wir, alles erreichen kann, was hier auf so einem eindimensionalen Unterraum liegt, und ich suche dasjenige X, was am besten passt zu irgendwelchen gemessenen Daten Y, die nicht dadurch erreichbar sind, dann ist das X, was ja so das AX am nächsten dran liegt an Y, würde gerade so aussehen. Da bin ich hier, dann bin ich am nächsten dran mit AX, dann bin ich unter allen, die von A erreichbar sind, am nächsten dran an dem Y. Und das wäre nichts anderes, als dass Y erst orthogonal projiziert auf den Range von A und dann dazu das Urbild genommen. Und beachten Sie bei der Sache, bei Satz 2.12, es ist nicht gesagt, dass so ein X existiert. Wir sagen nur, A, B und C sind äquivalent. Also wenn ein solches X existiert, dann minimiert das auch das Residuum. Wenn ein X existiert, was das Residuum minimiert, dann löst es auch diese Gleichung. Und es gibt tatsächlich diese kleine subtile Schwierigkeit. Wenn so ein X existiert, dann muss das, diese Projektion hier auch wirklich im Range von A gewesen sein, nicht nur im Range von A-Abschluss. Also es kann durchaus sein bisher immer noch, dass das Ding einfach keine Lösung hat. Aber wenn eine Lösung von A existiert, ist es auch eine Lösung von B. Wenn eine Lösung von B existiert, ist es auch eine Lösung von A. Zeigen wir noch C. Dafür ist es am einfachsten, A und C davon die Äquivalenz zu zeigen. Wir wissen nämlich, A bedeutet, AX ist die Projektion von Y auf das erreichbare Bild von A. Wir haben unsere Messungen und gucken uns an, ja, wir schmeißen alles weg, was gar nicht durch Simulation im Computer erreichbar wäre. Und dann hatten wir gezeigt in unserem Satz über den Projektionsoperator, Satz 2,6a war das, dass es äquivalent ist zu sagen, irgendein Ding ist die Projektion von irgendeinem anderen Ding, oder aber zu sagen, dass die Differenz von den beiden Dingern senkrecht steht auf dem Raum, auf den ich projiziert habe. Also da hatten wir ja gerade diese geometrische Vorstellung bewiesen. Der rote Punkt hier ist gerade die Projektion des weißen Punkts hier, wenn die Differenz aus beiden orthogonal steht auf der Menge, auf die projiziert wurde. Das heißt an der Stelle ax, das ist äquivalent dazu, dass ax minus y senkrecht steht auf Range von a quer. Anders ausgedrückt, ax minus y ist also ein Element von Range von A senkrecht. Und wir hatten gesehen, dass wir an den Stellen auch immer das Abschlussen weglassen kann, weil Range von A senkrecht dasselbe ist wie Abschlussrange von A senkrecht. Naja, und deswegen hatten wir das Ganze gezeigt mit den Projektionsoperatoren. Denn in 2,6e hatten wir ausgerechnet, Range von A senkrecht ist dasselbe wie Kern von A Stern. Und Kern von A Stern bedeutet ja nichts anderes als, dass ax minus y von a Stern auf die Null geworfen wird. Und das heißt gerade a Stern ax gleich a Stern y ist. Das heißt, wir können, wenn wir etwas haben, was nicht durch den Computer erreichbar ist, also wir stellen uns immer vor, wir haben dieses Experiment in der Realität gemacht und wir haben unser Modell im Computer. Also wenn uns jemand den Menschen, ja, eine Beschreibung, ein Bild des Menschen gibt, könnten wir im Computer ausrechnen, was der Computertomograph messen würde. Wir probieren zurückzurechnen, indem wir die reale Messung mit der Simulation im Computer vergleichen, dann den Computermenschen so anpassen, dass der Computer uns dieselben simulierten Messungen liefert, wie das, was in der Realität rausgekommen ist. Wenn die Realität jetzt so ist, dass die Messungen in der Realität, die können gar nicht durch Computersimulationen rauskommen, weil sie sich zum Beispiel widersprechen aufgrund von Messfehlern. Das Erste, was wir machen können, ist, wir projizieren unsere realen Messungen auf das, was vom Computer überhaupt erreichbar ist. Und dann nehmen wir das Ding, diese Projektion, und suchen uns dasjenige Computermodell des Menschen, dessen Messung am nächsten dran liegen würde an dem, was ja an der Projektion der realen Messung auf die erreichbaren Messungen. Und das entspricht genau dem, unser Gleichungssystem so gut wie möglich zu lösen. Und das kriegen wir praktisch ganz einfach dadurch hin, indem wir einfach die normalen Gleichungen lösen, dass wir die normalen Gleichungen lösen, anstelle der ursprünglichen, die sollte ich dann nicht die normale Gleichung nennen. Satz 2,13, was machen wir mit der Eindeutigkeit? Also, was wir bisher damit beantwortet haben, ist die Frage, was machen wir mit der Existenz? Wenn keine exakte Lösung existiert, lösen wir eben so gut es geht. Wenn die Lösung nicht eindeutig ist, dann haben wir in der Praxis typischerweise viel mehr Probleme. Wenn die Lösung wirklich nicht eindeutig ist bei den Computertomographen, dann würde das bedeuten, zwei Menschen können verschieden aussehen. Der eine hat einen Tumor, der andere hat keinen Tumor. Beim Computertomographen kämen aber dieselben Messungen bei raus. Das würde einfach bedeuten, der Computertomograph eignet sich nicht, um herauszufinden, ob der eine Mensch die Krankheit hat oder nicht. In vielen Fällen ist diese Eindeutigkeit, also in der medizinischen Tomographie würden Sie sagen, ohne Eindeutigkeit sollte man das erst gar nicht machen. In anderen Fällen, wenn es Ihnen zum Beispiel darum geht, irgendwo eine Bildverbesserung zu machen, also wenn Ihr Fernseher Ihr niedrig aufgelöstes Bild hochskalieren soll auf 4K oder wenn Ihre billige Handykamera das Bild einfach besser aussehen lassen soll, dann stecken da keine Menschenleben dahinter. Das heißt, wenn es da keine eindeutige Antwort gibt, welches verbesserte Bild jetzt rauskommen würde, dann würde man sich durchaus damit begnügen, ein realistisches Bild rauszubekommen. Das heißt, da müsste man messen, was sind denn realistische Bilder. Da gibt es tatsächlich sehr, 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 ja, sehr eloquente Ansätze, heute natürlich auch mit Deep Learning, dass sie ein Netz trainieren über eine große Anzahl von Bilddaten und damit einem Computer beibringen, wie sehen denn typische Bilder aus. Die einfachste mathematische Möglichkeit zu sagen, das eine Bild bevorzugen wir vor dem anderen, wäre zu sagen, wir ziehen einfach von allen Lösungen, ziehen wir diejenigen vor, die eine kleinere Norm hat. Typischerweise heißt eine größere Norm auch irgendwo mehr Rauschen. Eine kleinere Norm heißt, dass es irgendwie regulärer ist, dass sich da weniger tut. Und typischerweise tut sich auf einem schlechten Bild, und wenn Sie sich so ein ganz furchtbar so ein Bildrauschenbild vorstellen, da tut sich typischerweise mehr als auf einem guten Bild, was vielleicht irgendwie stückweise konstant ist. Also eine ganz einfache Möglichkeit wäre zu sagen, Eindeutigkeit kriegen wir dadurch, dass wir sagen, wir wählen die Lösung mit minimaler Norm. Und beachten Sie, dass da natürlich viel Willkür mit drin steckt. Also schon bei der Existenz steckt eine gewisse Willkür mit drin, denn die Projektion, die wir machen, machen wir bezüglich der Hilbertraumnorm. Also wir lösen unser Gleichungssystem bestmöglich und da müssen wir uns entscheiden, in welchem Sinne bestmöglich. Also ist die Hilbertraumnorm wirklich das, was physikalisch auch die Norm ist, die uns den Fehler misst, sodass das wirklich auch die Norm ist, bezüglich derer wir das bestmöglich lösen sollen. Da ist eine gewisse Willkür drin. Wenn Sie irgendwo Daten gemessen haben, legen Sie die Ausgleichsgrade im Sinne kleinster Quadrate durch. Oder im Sinne von kleinsten Betragssumme oder von kleinsten Maximum, da ist eine Willkür drin. Hier steckt noch viel mehr Willkür drin, denn hier sage ich, ich wähle die Lösung mit minimaler Norm. Und da, wenn es viele Lösungen gibt, sage ich, das ist die ich gerne hätte. Und auch da ist die Frage, nehme ich die Norm aus meinem Hilbertraum, nehme ich vielleicht eine andere Norm? Es gibt Normen, die bevorzugen Ihnen stückweise konstante Bilder. Wenn Sie es damit machen, kriegen Sie eher ein Cartoon-Bild raus. Es gibt Normen, die bevorzugen Ihnen eher ein gleichmäßiges Bild. Und Sie haben natürlich die Möglichkeit, statt einer Norm ja irgendwie Ihrem Computer beizubringen, so sehen Bilder typischerweise aus. Sie können auch sagen, Sie minimieren irgendwie den Abstand zu typischen Bildern aus einer Google-Bildersuche. Also hier steckt ganz viel Willkür drin. Aber die einfachste Möglichkeit wäre eben zu sagen, also irgendwas müssen wir nehmen an der Stelle, wenn wir keine Eindeutigkeit haben. Und die einfachste Möglichkeit wäre diese minimale Norm. Und die funktioniert auch tatsächlich mathematisch. Damit wird das Ganze dann eindeutig. Satz 2.13. Erstmal können wir uns überlegen, die Frage, wann gibt es denn eine Lösung der normalen Gleichung, also eine bestmögliche Lösung? Und zu klein y und groß y existiert genau dann eine Lösung der normalen Gleichung, die würde ich gerne NG nennen, da haben wir sie, NG, A Stern AX gleich A Stern Y, davon gibt es genau dann eine Lösung, wenn Y liegt im Range von A plus Range von A senkrecht. Das heißt, hier ist tatsächlich diese subtile Feinheit. Sie wissen, mit einem Abschluss Range von A abgeschlossen plus Range von A senkrecht ist das der komplette Raum Y. Das heißt, dann würde immer, wenn Sie einen abgeschlossenen Apparator haben, haben Sie immer eine Lösung. Aber es kann tatsächlich sein, wenn der Range von A nicht abgeschlossen ist, und bei uns wird das standardmäßig so sein, wir werden noch sehen, warum, dann könnte es noch sein, dass es auch Ys gibt, für die einfach keine Lösung der normalen Gleichung existiert. Das heißt, Sie kommen nicht genau drauf. Es gibt zu jeder Lösung, die Sie haben, es gibt keine bestmögliche Lösung, sondern zu jeder Lösung, die Sie haben, gibt es immer eine Lösung, die ist noch einen Tick besser und eine Lösung, die ist noch ein Tick besser und so weiter und so weiter. Teil B, was ist, wenn aber eine Lösung existiert, also wenn das Y im Range von A plus Range von A senkrecht liegt, dann kriege ich die Lösung immerhin dadurch eindeutig, dass ich die nehme mit minimaler Norm. Also dann existiert genau eine Lösung, nennen wir sie x plus von ng oder äquivalent a oder b aus dem Satz davor mit minimaler Norm. Das heißt also, unser x plus ist eine Lösung der normalen Gleichung. A Stern A x plus ist gleich A Stern y. Und die Norm von x plus ist kleiner gleich der Norm von jedem anderen x, was die normalen Gleichungen löst. Also für alle x, die die normalen Gleichungen lösen, das können wir auch so schreiben, für alle x aus der Menge der Urbilder unter a Stern a hoch minus 1 a Stern y, dann haben wir die Notation auch gleich einmal an der Tafel gehabt. Also das soll bedeuten, wir haben den Vektor a Stern y und dann nehmen wir hier mengenmäßig die Inverse, also das ist nicht die Inverse von dieser Abbildung, da wissen wir gar nicht, ob die existiert, sondern das soll mengenmäßig das Urbild sein von a Stern y unter a Stern a. Das heißt, das soll sein die Menge aller Xi in Groß X, sodass a Stern a Xi gleich a Stern y ist. Also unter allen anderen, unter allen Lösungen der normalen Gleichung, vielleicht gibt es viele, aber es gibt genau eine, die minimale Norm besitzt. Beweisen wir das Ganze? Also, wenn wir eine Lösung haben der normalen Gleichung, löst unser x die normalen Gleichungen mg, dann wissen wir, nun, wir wissen, a Stern ax ist gleich a Stern y und das heißt insbesondere ax minus y ist also im Kern von a Stern und der Kern von a Stern, haben wir ja gerade auch schon mal ausgenutzt, ist gerade der Range von a senkrecht. Naja, daraus folgt offensichtlich schon die Behauptung in a, denn das bedeutet ja, dass das y ist also gleich ax plus irgendeinem Ding aus Range von a senkrecht, also plus irgendein Eta mit Eta in Range von a senkrecht, nämlich gerade Eta gleich ax minus y. Und das heißt, y ist in Range von a plus Range von a senkrecht. Und umgekehrt genauso einfach ist umgekehrt unser y in Range von a plus Range von a senkrecht. Dann bedeutet das also, es existieren irgendein x in x und ein Eta in Range von a senkrecht, also im Kern von a Stern, so dass unser y gleich ist, das Ding aus Range von a, also irgendein x mit, so dass y gleich ist ax, dann ist das y im Range von a und jetzt kann auch irgendwas aus Range von a senkrecht dazu, also plus das Eta. Das heißt, so kann ich mein y immer zerlegen und etwas aus Range von a und etwas in Range von a senkrecht. Und jetzt mit demselben Argument wie eben, Range von a senkrecht ist Kern a Stern, folgt also y a Stern von y minus ax ist dann a Stern Eta. Und Eta war aber im Kern von a Stern, ist also gleich 0. Das heißt, unser y löst dann auch die normalen Gleichungen. Also das heißt für die Praxis, wir müssen ein Stück weit aufpassen, dieses bestmögliche Lösen, was Sie vielleicht im Endlichdimensionalen schon mal gesehen haben, was im Endlichdimensionalen immer klappt. Die normalen Gleichungen sind im Endlichdimensionalen sind immer lösbar. Es kann sein, dass Sie mehr als eine Lösung haben, aber im Endlichdimensionalen gibt es immer eine Lösung. Das ist im Unendlichdimensionalen tatsächlich nicht mehr der Fall. Also im Unendlichdimensionalen können Sie tatsächlich das Problem haben, es gibt keine bestmögliche Lösung. ihres Gleichungssystems. Es gibt keine bestmögliche Lösung, also kein Menschenmodell, kein Bild des Menschen, sodass die Computersimulation der Röntgenstrahlen bestmöglich nah dran liegt an dem, was sie gemessen haben. Es kann sein, dass es immer doch noch einen anderen Menschen, ein anderes Bild gäbe, was noch näher dran liegen würde an den gemessenen Daten. Und was dabei typischerweise passiert, ist, dass dieses noch bessere Bild, das noch bessere Bild, das noch bessere Bild, das sieht immer schlechter aus. Wir werden noch zeigen, dass die tatsächlich, das wird gegen unendlich gehen sogar. Da steckt sowas dahinter. Denken Sie wieder an diesen Operator mit 1 durch n auf der Diagonalen. Das heißt, irgendwelche weiter hinten liegenden Komponenten, die können Ihnen immer noch was mit ausgleichen in den gemessenen Daten. Also in den gemessenen Daten stecken Dinge drin, die, wenn Sie die approximieren wollen mit Ihrem Computermodell, dann macht Ihr Computermodell, muss riesige Einträge entwickeln, irgendwo auf den hinteren Komponenten, damit das mit diesen kleinen Eigenwerten multipliziert noch irgendwie das was Vernünftiges ergibt. Und diese riesigen Komponenten machen Ihr Bild typischerweise völlig kaputt. Also was wir entdecken, was wir rausfinden werden, dass wir in diesem Fall, dass unser Y eben ja gerade nicht gerade im Abschluss von Range von A liegt, aber nicht in Range von A selber, dann wird es immer bessere, also es gibt kein Bestmögliches, Rekonstruktion, sondern es gibt immer noch bessere, noch bessere, noch bessere Rekonstruktionen, die noch besser, noch besser, noch besser zu unseren gemessenen Daten passen, aber die werden für die Praxis völlig unbrauchbar sein, weil die gehen einfach gegen unendlich und haben einfach immer mehr Bildrauschen drauf, und dieses Bildrauschen ist nur noch dafür da, um irgendwelche Komponenten in unseren Messungen abzubilden, die gar nicht mehr physikalisch waren, sondern die einfach zu kleinen Fehlern gehörten. Wenn es aber lösbar ist, dann kriegen wir die Eindeutigkeit einfach dadurch raus, dass wir das dasjenige Ding nehmen mit minimaler Norm. Das müssen wir noch beweisen. Warum gibt es das Ding mit minimaler Norm? Also warum gibt es das überhaupt? Warum tritt da nicht das Problem auf, dass es immer eins gibt mit noch kleinerer Norm? Und warum gibt es nur eins mit minimaler Norm? Dafür überlegen wir uns zuerst diese Menge der Lösung. Also die kann durchaus leer sein. Es kann sein, dass es gar keine Lösung gibt der normalen Gleichung. Wir sind hier in B in dem Fall, dass es eine gibt. Und dann wissen wir noch ein bisschen mehr, dass diese Menge von Lösungen der normalen Gleichung, dieses Ding hier, das ist nämlich immer zumindest eine abgeschlossene Menge, denn es ist das Urbild einer einpunktigen Menge A Stern Y unter der stetigen Abbildung A Stern A. Also das bedeutet Groß U gleich das Urbild unter der Abbildung A Stern A hoch minus 1 A Stern Y. Das Ding ist Urbild der einelementigen, und einelementige Mengen sind immer abgeschlossen in Vektorräumen, in normierten Vektorräumen, das Urbild der abgeschlossenen Menge A Stern Y ist offensichtlich abgeschlossen, und wenn Sie eine Folge haben in dieser einelementigen Menge, dann ist die A Stern Y, A Stern Y, A Stern Y, dann ist der Grenzwert dieser Folge ist auch in der Menge drin, nämlich A Stern Y. Also die Menge ist offensichtlich abgeschlossen. A Stern A ist nach Voraussetzung stetig, denn A war ein linearer stetiger Operator, A Stern ist dann auch einer, hatten wir gezeigt. Das heißt, A Stern A ist ein linearer stetiger Abbildung, das heißt, wir haben ein Urbild der abgeschlossenen Menge unter der stetigen Abbildung A Stern A, und das heißt, Groß U ist eine abgeschlossene Menge. Und das bedeutet, auf diesem Groß U konvergieren Cauchy-Folgen, denn das U ist ja eine Teilmenge von unserem X. Also Groß U ist ja eine Teilmenge von unserem Raum Groß X. Groß X war ein Hilbertraum, also vollständig. Und jetzt mit demselben Argument, mit dem wir uns schon mal überlegt haben, dass abgeschlossene Untervektorräume von dem Hilbertraum auch wieder Hilberträume sind, folgt das Ganze genauso für Mengen, wenn es nur um die Vollständigkeit geht. Denn wenn Sie jetzt eine Cauchy-Folge haben in U, dann ist das automatisch auch eine Cauchy-Folge in X. Dann hat die also einen Grenzwert in X. Und da das U abgeschlossen ist, ist aber der Grenzwert jeder konvergenten Folge auch in U drin. Das heißt, der Grenzwert, den es in X gibt, der ist auch ein Grenzwert in U. Das heißt, jede Cauchy-Folge in U hat auch einen Grenzwert in U. Also U ist selber auch vollständig. Jede Cauchy-Folge hat einen Grenzwert. Und das nutzen wir jetzt aus, indem wir im Prinzip fast den gleichen Beweis machen, den Sie für heute vorbereitet haben, für die eine Übungsaufgabe. Sie haben nämlich für heute für die Übung haben Sie Lax-Milgram bewiesen mit so kleinen Anleitungsschritten. Und da haben Sie genau das Argument ausgenutzt, dass etwas ein vollständiger Raum ist und dass sie ein Minimum existiert von etwas. Sie hatten dieses Lax-Milgram-Problem so formuliert, dass ein Minimum von einem Funktional existiert. Und dann hatten Sie die Vollständigkeit dadurch ausgenutzt, dass Sie sich erstmal überlegt haben, es gibt eine minimierende Folge. Also Sie kommen erstmal immer näher dran ans Infimum. Nach der Definition vom Infimum gibt es eine Folge, die gegen das Infimum konvergiert. Und dann benutzen wir diese Vollständigkeitseigenschaft, um erst zu zeigen, diese minimierende Folge ist eine Cauchy-Folge. Wegen Vollständigkeit gibt es dann einen Grenzwert. Und der Grenzwert der minimierenden Folge ist dann tatsächlich das Minimum. Führen wir das hierfür noch aus. Also wir zeigen, dass jede minimierende Folge das heißt xn in u Folge xn in u mit Limes der Norm der xn soll konvergieren gegen das Infimum der Norm der xn, der aller x, x in u, dass jede solche Folge tatsächlich auch einen Grenzwert besitzt. Erstmal machen Sie sich klar, diese Folgen gibt es immer. Es gibt immer eine Folge, die gegen das Infimum geht. Das liegt einfach an der Definition vom Infimum. Das Infimum ist die größte untere Schranke. Das heißt, noch was Höheres wäre keine untere Schranke mehr. Das heißt, Sie kommen unter das Infimum plus jedes Epsilon, kommen Sie drunter. Sonst wäre nämlich Infimum plus Epsilon eine größere untere Schranke. Und jetzt nehmen Sie sich als Epsilon gleich 1 durch n. Also wir starten mit Infimum plus 1. Dann muss es irgendein x geben, was drunter kommt unter Infimum plus 1. Dann muss es aber auch irgendein x geben, was unter Infimum plus 1/2 drunter kommt. Es muss irgendein x geben, was unter Infimum plus 1/3 drunter kommt. Die nehmen Sie als x1, x2, x3 und so weiter. Und auf die Art und Weise haben Sie eine Folge, die beliebig nah dran kommt an das Infimum. Also Sie haben also so eine minimierende Folge, die existiert immer. Wann immer Sie zeigen müssen, von irgendetwas existiert das Minimum und Sie wissen, es ist nach unten beschränkt, hier bei der Norm ist das trivial, dann wissen Sie immer, Sie kommen beliebig nah dran an das Infimum. Und einer der Standardwege, um zu zeigen, dass so ein Minimum wirklich existiert, ist mit dieser minimierenden Folge zu starten. Denn wenn die minimierende Folge, wenn die xn's hier jetzt irgendwie, wenn wir schaffen können zu zeigen, dass die wirklich auch konvergieren, also nicht nur Norm davon konvergiert, sondern auch die xn selber konvergieren gegen irgendein x plus, dann ist auch Stetigkeit einfach Limes von Norm xn ist gleich Norm von x plus, dann wäre Norm von x plus gleich das Infimum, dann gibt es also wirklich das Minimum. Dann wird das Minimum auch angenommen. Zeigen wir das also, zeigen, dass jede minimierende Folge, wir werden zeigen, dass das eine Cauchy-Folge ist. Sei also xn in u so eine minimierende Folge. Ja, jetzt werden wir ausnutzen, dass das u konvex ist. Das heißt, wenn wir zwei Dinger haben aus dem U und wir bilden irgendeine Konvexkombination von den beiden, also wir nehmen die Summe von Zweien und dann mit irgendwelchen Gewichten, die sich zu 1 addieren und wir wenden darauf A Stern A hoch minus 1 an, dann kommt bei dem einen gerade A Stern Y mal seinem Vorfaktor raus, bei dem anderen kommt A Stern Y mal des anderen Vorfaktors raus. Die beiden Vorfaktoren summieren sich zu 1, das heißt auch jede gewichtete Summe von zwei Elementen aus U, wenn sich die Gewichte zu 1 addieren, kommt, wenn Sie A Stern A drauf anwenden, auch wieder A Stern Y raus. Wir brauchen das Ganze nur für den Mittelwert, also U ist konvex, insbesondere ist immer der Mittelwert von zwei Folgengliedern xn plus xm halbe ist immer wieder in u. Das können wir auch schnell direkt nachrechnen. Wenn Sie a Stern a anwenden auf xn plus xm halbe. Dann ist a Stern a xn. Da das xn in u ist, muss a Stern y rauskommen. Kommt also einmal a Stern y halbe raus. Plus nochmal a Stern y halbe, wenn Sie es auf xm anwenden, gibt gleich a Stern y. Das heißt, der Mittelwert aus zwei Lösungen der normalen Gleichung muss auch wieder eine Lösung der normalen Gleichung sein. Und jetzt können wir etwas ausnutzen, was letztlich die Konvexität der Norm ist, die ich da ausnutzen werde. Ich das hier noch mit rein. Ja, schauen wir mal. Wir wissen nämlich, die Norm von 1/2 xn plus 1/2 xm. Ich brauche mehr Platz. Ja, wir haben unsere Folge und von dieser Folge habe ich mir jetzt überlegt, dass die Mittelwerte, die sind auch so. Also wir haben diese Folge von Lösung der normalen Gleichung und diese Folgenglieder sind so, dass die normmäßig werden, die immer weniger und gehen an das Infimum dran. Jetzt gucke ich mir an den Mittelwert von zwei Folgengliedern. Das Ganze mache ich deswegen, weil was mich eigentlich interessiert, ist ja nicht der Mittelwert, was mich eigentlich interessiert, ist, ob das Ding eine Cauchy-Folge ist. Also ich möchte sowas ausrechnen wie die Norm von xn minus xm. Die Norm von xn minus xm, da ich in einem Hilbertraum bin, hängt aber gerade damit zusammen, was ist das Skalarprodukt xn minus xm mal xn minus xm. Also Norm von xn minus xm zum Quadrat wäre ja gerade xn minus xm mal sich selber im Skalarprodukt. Kämen also so Ausdrücke raus wie Norm xn Quadrat, Norm xm Quadrat und xn mal xm. Und dieses Norm xn und dieses xn mal xm, das kriege ich auch dadurch raus, dass ich xn plus xm mir angucke, nämlich die andere binomische Formel verwende, Skalarprodukt xn plus xm mal Skalar mal xn plus xm, da tauchen auch so Terme xn, xm auf. Das heißt, indem ich mich mit dem Mittelwert hier beschäftige, kriege ich was raus über Skalarprodukt xn, xm und dadurch kriege ich was raus darüber, was xn minus xm sein wird. Dafür wissen wir jetzt schon, der Mittelwert von zwei Folgengliedern, die die normalen Gleichungen lösen, löst auch wieder die normalen Gleichungen. Außerdem ist dieser Mittelwert, die Dinger bilden auch eine minimierende Folge. Das können wir leicht dadurch nachrechnen, dass wir uns überlegen, der Mittelwert 1/2 xn plus 1/2 xm, das ist auf der einen Seite, wissen wir, der liegt auch in U, der löst auch die normalen Gleichungen und das heißt, der ist auf jeden Fall mal größer gleich dem Infimum über alle x mit x in u, denn es liegt ja auch in u. Auf der anderen Seite wissen wir aber auch mit Dreiecksungleichung, das ist kleiner gleich 1/2 Norm xn plus 1/2 Norm xm und Norm xn und Norm xm konvergieren gegen das Infimum. Das heißt, diese Geschichte hier konvergiert dann ebenfalls gegen das Infimum von x, x in u, wenn n und m gegen unendlich gehen. Und das heißt also, mit Einschließung, diese Geschichte hier muss auch selber gegen Infimum von x gehen. Schreiben wir uns das von links auf. Also wir wissen damit, das Infimum Norm x, das ist auch Limes von der Folge der Mittelwerte, wenn wir sowohl das n als auch das m gegen unendlich gehen lassen. Also die Folge der Mittelwerte ist auch eine minimierende Folge. Das Ganze mache ich, weil ich gerne was über xn, xm rausfinden möchte. Das heißt, was ich jetzt mache ist, ja, wenn die Norm hiervon gegen dieses Infimum konvergiert, dann gilt das offensichtlich auch über die Norm zum Quadrat, dann geht das entsprechend gegen das Infimum zum Quadrat. Und die Norm zum Quadrat wäre also Skalarprodukt halb xn plus ein halb xm mal halb xn plus halb xm. Skalarprodukt ist eine symmetrische Bilinearform, das heißt, damit kann ich rechnen wie mit den binomischen Formeln. Also was da rauskommt, wäre gerade Limes nm gegen unendlich. Skalarprodukt ist xn plus xm aufgelöst, gibt Norm xn Quadrat mit dem 1/2 noch davor, also 1/4. Norm xn Quadrat plus 2 mal 1/2 xn mal 1/2 xm ist also dann 2 mal 1/2 mal 1/2 gibt 1/2 xn mal xm im Skalarprodukt und plus 1/4 Norm xm zum Quadrat. Und wir wissen, xn geht gegen das Infimum, xm geht gegen das Infimum, also wissen wir damit, was xn, xm macht. Damit wissen wir nämlich, der Limes xn, xm für nm gegen unendlich, der muss sein. Ja, also das geht gegen 1/4 mal das Infimum, das geht gegen 1/4 mal das Infimum, bringen wir beides auf die andere Seite, haben wir hier noch insgesamt 1/2 mal das Infimum. Also Limes von 1/2 xn xm geht gegen 1/2 Infimum von dem Ding, also der Limes davon ist auch einfach das Infimum Norm x über alle x in U. Und das ist das, was mir fehlt, um xn minus xm auszurechnen, also um nachzurechnen, dass es eine Cauchy-Folge ist. Setzen wir das jetzt ein. Daraus folgt dann nämlich, der Limes nm gegen unendlich xn minus xm, das ist ja das, was mich eigentlich interessiert. Wenn ich zeigen kann, der geht gegen 0, dann ist es eine Cauchy-Folge, dann gibt es einen Grenzwert davon und der Grenzwert wird wahrscheinlich der Minimierer sein. Statt das Ding auszurechnen, kann ich natürlich auch das Quadrat ausrechnen mit dem Quadrat binomische Formel. Also es ist gleich xn minus xm im Skalarprodukt mit mal xn minus xm Skalarprodukt ausmultipliziert, gibt gerade Norm xn Quadrat minus 2 xn xm plus Norm xm Quadrat. Das Ding geht gegen das Infimum, das geht gegen minus 2 mal das Infimum, das geht gegen das Infimum. Geht also insgesamt gegen 0. Und damit ist gezeigt, das ist tatsächlich eine Cauchy-Folge. Ja, und wenn es eine Cauchy-Folge ist, dann bedeutet das insbesondere, es gibt einen Grenzwert, denn wir sind ja vollständig in U, also U war vollständig. Also es existiert ein Limes x plus von dieser Folge n gegen unendlich der xn's. Nun, und dadurch, dass das ja schon eine minimierende Folge war, muss ich mir jetzt nur noch angucken, ob diese minimierende Eigenschaft, ob da auch die Grenzübergänge vertauschen. Und das tun sie aber offensichtlich. Die Norm von x plus, die wäre jetzt die Norm von dem Limes der xn's. Die Norm ist aber eine stetige Abbildung, das heißt, das ist der Limes n gegen unendlich Norm xn und das hatten wir gerade gesehen, das war die Definition der minimierenden Folge, das ist das Infimum über alle x in u. Das heißt, die Norm von x plus ist tatsächlich gerade die minimale Norm. Und damit haben wir insbesondere auch schon gezeigt, es existiert ein x plus. Also damit auch gezeigt, es existiert eine Lösung der normalen Gleichung mit minimaler Norm. Denn es gibt immer solche minimierende Folgen und jede minimierende Folge hat als Grenzwert gerade die Lösung, eine Lösung der normalen Gleichung mit minimaler Norm. Das heißt, es gibt Lösungen der normalen Gleichung mit minimaler Norm. Warum kann es nicht mehrere geben? Also Existenz wäre damit gezeigt. Warum kann es nicht mehrere geben? Eindeutigkeit. Angenommen, wir hätten mehrere, zwei Stück, sein x plus x Dach in U, also das heißt Lösung der normalen Gleichung, die beide minimale Norm hätten, also mit Norm x plus gleich Norm x Dach gleich Infimum x in U, so klein wie es irgendwie geht. Also angenommen, es gäbe zwei Stück mit minimaler Norm, naja, dann kann ich mir aus diesen zwei Stück auch eine minimierende Folge basteln, indem ich sage x plus x Dach, x plus x Dach, x plus x Dach und alterniere ständig zwischen diesen zwei Folgenelementen. Also dann wäre die Folge x plus x Dach, x plus x Dach und so weiter. Das Ding wäre dann kriegen Sie auch drauf auf die Kamera, wenn ich hier hingehe, oder? Das wäre dann auch eine minimierende Folge. Und wir haben aber gezeigt, jede minimierende Folge ist eine Cauchy-Folge. Und dieses Ding hier, ja, wenn das eine Cauchy-Folge ist, heißt, dass die Folgenglieder müssten immer näher zusammenrücken und dass die Folgenglieder hier immer näher zusammenrücken, wenn ich immer nur zwischen zwei abwechsel, ist nur dann möglich, wenn die beiden Folgenglieder in Wahrheit das gleiche waren. Ansonsten können die nicht beliebig nah zusammen. Also das bedeutet x plus x Dach, x plus x Dach und so weiter ist eine Cauchy-Folge und das ist nur möglich, wenn x plus gleich x Dach ist. Das heißt, sobald ich zwei Lösungen habe, muss diese zwei Lösungen immer gleich sein. Es kann keine zwei verschiedenen Lösungen geben der normalen Gleichung mit minimaler Norm. Das heißt, wir haben jetzt eine naheliegende Variante für eine verallgemeinerte Inverse. Unsere verallgemeinerte Inverse, wenn wir ein Gleichungssystem haben, was nicht lösbar ist und oder nicht eindeutig lösbar ist, dann können wir die Existenz der Lösung dadurch ersetzen, dass wir sagen, wir fordern nicht, dass das Gleichungssystem exakt gelöst wird, sondern nur bestmöglich gelöst wird. Ist nicht klar, ob es diese bestmögliche Lösung gibt, aber die gibt es zumindest haben wir eine bessere Chance, eine bestmögliche Lösung zu haben als eine exakte Lösung. Damit werden wir die exakte Lösung ersetzen durch die bestmögliche Lösung. Entspricht gerade dem Gleichung ersetzen durch normalen Gleichung und Eindeutigkeit kriegen wir dadurch weg, dass wir sagen, wenn wir mehrere Lösungen haben, nehmen wir die mit minimaler Norm. Und dementsprechend werden wir gleich nach der Pause uns die verallgemeinerte Inverse, die sogenannte Moore-Penrose-Inverse, dadurch definieren, dass wir sagen, wenn wir so eine Abbildung haben A, dann nennen wir die Abbildung, die uns die rechte Seite abbildet auf Lösung der normalen Gleichung mit minimaler Norm, das werden wir die sogenannte Moore-Penrose-Inverse nennen. Und wir werden sehen, dass die sogar ein bisschen überraschenderweise tatsächlich auch eine lineare Abbildung gibt. Obwohl hier so ein nicht-lineares Minimierungsproblem dahinter steckt, wird das, was am Ende rauskommt, tatsächlich trotzdem eine lineare Abbildung sein. Vorher machen wir eine Viertelstunde Pause und entsprechend um 5:30 bitte weiter. Ja, also wir haben jetzt kanonischen Kandidaten dafür, was wir sagen würden, was ist die verallgemeinerte Inverse einer linearen Abbildung, die gar keine Inverse besitzt. Wenn wir ein lineares Gleichungssystem lösen wollen, was nicht lösbar ist, dann lösen wir es eben so gut es geht. Und wenn es mehrere Lösungen besitzt, dann nehmen wir uns eben diejenige Lösung, die minimale Norm besitzt. Und genau so definieren wir uns dann die sogenannte verallgemeinerte Inverse oder auch Moore-Penrose-Inverse, Definition 2.14. Angenommen, wir haben irgendeine lineare stetige Abbildung zwischen zwei Hilberträumen, egal ob endlich dimensional oder unendlich dimensional, dann definieren wir die Abbildung A plus, nennt man die üblicherweise, um sie von A hoch minus 1 zu unterscheiden. A hoch minus 1 wäre die klassische Inverse, A plus ist die verallgemeinerte Inverse. Die ist unter Umständen nicht überall definiert. Definitionsbereich von A plus, Teilmenge von y, bildet ab nach x und macht aus klein y gerade das eben definierte x plus. Das heißt, dieses Ding hat Definitionsbereich, der sieht gerade so aus, im Definitionsbereich von A plus liegt alles drin, was wir als rechte Seite einsetzen können in die normalen Gleichungen, sodass die normalen Gleichung überhaupt lösbar ist. Da hatten wir gesehen, das ist Range von A plus Range von A senkrecht. Also auf dieser Teilmenge von y ist das Ding definiert. Und was macht das? Wir wissen, auf dieser Menge hier sind die normalen Gleichungen immer lösbar. Das heißt, unser a plus nimmt sich die Lösung der normalen Gleichung statt der Lösung der ursprünglichen Gleichung. Und wenn es davon mehrere gibt, nimmt sich die Lösung mit minimaler Norm. Also das ist der Definitionsbereich von a plus. Und das ist dieses Ding und x plus die durch Satz 213b eindeutig bestimmte Minimumnormlösung der normalen Gleichung ist. Das heißt, a plus löst uns ein Gleichungssystem so gut es geht und nimmt die Lösung mit minimaler Norm. Wenn Sie das im Endlichdimensionalen noch nie gesehen haben, dann lassen Sie mich Ihnen ein kurzes Beispiel dazu machen. Also stellen Sie sich vor, Ihr a wäre kleine endlichdimensionale Matrix, die offensichtlich nicht invertierbar ist, zum Beispiel sowas hier 1, 1, 0, 0. Das Ding ist offensichtlich nicht klassisch invertierbar. Wenn Sie sich das vorstellen, dann macht Ihnen dieses a aus ja, der 0 natürlich die 0 aus dem Vektor 1, 0. Wenn Sie den hier einsetzen in die Matrix, diese Matrix hier mal 1, 0, kommt gerade 1, 1 raus. Das heißt, dieser rote Punkt hier würde abgebildet werden durch A. Das geht vom R hoch 2 in den R hoch 2, also vom Urbildbereich in den Bildbereich. Und der rote Punkt hier im Urbildbereich würde abgebildet werden auf den roten Punkt hier im Bildbereich. Aber nicht nur der, denn die Y-Komponente von dem roten Punkt würde gar nicht gesehen werden. Auch der Vektor 1, 1 würde abgebildet werden auf 1, 1. Auch der Vektor 1, 100.000 würde abgebildet werden auf 1, 1. Das heißt, diese komplette rote Linie hier, die komplette rote Linie hier würde durch die Matrix abgebildet werden auf diesen einen roten Punkt. Entsprechend, wenn ich hier den Punkt 2, 0 einsetze, käme ich auf 2, 2. Also die kommt, und dasselbe Argument mit der Y-Komponente, also hier die komplette blaue Linie würde abgebildet werden auf diesen blauen Punkt. Und je nachdem, wie viele Farben ich dabei habe, können wir das Ganze noch weiterspielen. Also minus 1 würde 0 und minus 1 irgendwas in der zweiten Komponente würde hier abgebildet werden auf minus 1. Minus 1, 0 wird natürlich abgebildet werden auf 0 und die ganze weiße Linie hier würde hier abgebildet werden auf den weißen Punkt. Also wir sehen, der Range von A ist gerade dieser eindimensionale Teilvektorraum des zweidimensionalen. Und was würde jetzt bedeuten, dass wir so ein Gleichungssystem AX gleich Y bestmöglich lösen? Nun, angenommen, wir hätten, das haben wir noch nicht, wir hätten hier den orangefarbenen Punkt und dieser orangefarbene Punkt, legen wir nach hier, der würde hier liegen. Dann wäre der nicht im Range von A. Also AX gleich dieser orangefarbene Punkt könnten wir nicht lösen. Was würden wir dann machen? Nun, als allererstes würden wir AX gleich orangefarbener Punkt würden wir bestmöglich lösen. Das heißt, wir würden von allem, was erreichbar ist, dasjenige nehmen, was am nächsten an diesem orangefarbenen Punkt liegt. Also wir würden statt dem orangefarbenen Punkt würden wir diesen roten Punkt nehmen. Wir würden erstmal den orangefarbenen Punkt auf den Range von A projizieren. Das entspricht gerade dem, haben wir gezeigt, das Äquivalent dazu, die normalen Gleichungen zu lösen. Also statt dieses ax gleich y zu lösen, a Stern ax gleich y zu lösen, wäre gerade äquivalent dazu, ax gleich roter Punkt zu lösen. Damit haben wir das Problem der Existenz gelöst. Also wir nehmen uns die bestmögliche Lösung. Und jetzt gibt es nicht nur eine bestmögliche Lösung, sondern auf dieser roten Linie hier sind alles, was auf der roten Linie liegt, sind jeweils bestmögliche Lösungen. Und von den bestmöglichen Lösungen nehmen wir uns das mit minimaler Norm. Das heißt, dieses Ding hier, das hier wäre a plus von diesem y. Y haben wäre das hier a plus von y. Also wir lösen bestmöglich und unter allen bestmöglichen Lösungen nehmen wir uns das mit minimaler Norm. Entsprechend, wenn der Punkt irgendwo anders wäre, projizieren da drauf und nehmen dann immer das Ding mit minimaler Norm. Nun, an der Stelle ist erstmal nicht klar, also wenn Sie sich überlegen, was sollte so eine verallgemeinerte Inverse für Eigenschaften haben, dann würde man erwarten, die verallgemeinerte Inverse von einer linearen Abbildung, ja, soll auch eine lineare Abbildung sein, die vielleicht irgendwelche Eigenschaften noch hat, die normale Inverse hat. Durch die Definition ist erstmal überhaupt nicht klar, ob das A plus eine lineare Abbildung ist. Es sieht sogar erstmal so aus, als wäre es das nicht. Denn wir haben hier zwei Minimierungsprobleme. Einmal hier das Minimierungsproblem und einmal hier so ein Minimierungsproblem. Und die Lösung von Minimierungsproblemen ist typischerweise hängt nicht, irgendwie linear von dem ab, was mit dem wir reingegangen sind. Tatsächlich ist es, tut es die aber doch, denn diese Minimierungsprobleme, die sind ja gerade Dinge, die wir durch Projektionen beschreiben können. Und diese Projektionen sind linear und das ist der tiefere Grund, warum das A plus dann auch linear wird. Das möchte ich Ihnen heute noch rigoros vorführen, Satz 2.15. Wir machen das mit drei Zwischenschritten, die auch in sich interessant sind, die wir auch in sich nochmal brauchen werden. Also erstmal Teil A, der Definitionsbereich von A+, der ist im Allgemeinen nicht ganz Y, aber der ist Y genau dann, wenn Range A abgeschlossen ist. Das liegt anschaulich auf der Hand. Das Problem war ja gerade, wir wissen ja Range von A Abschluss plus Range von A senkrecht, das wäre schon alles. Also von daher wird das gerade das Problem sein, was wir haben können. Also wenn es ein Problem gibt mit dem Definitionsbereich, dass das Ding nicht überall definiert ist, dass die normalen Gleichungen nicht überall lösbar sind, dann liegt es daran, dass es einen Unterschied gibt zwischen Range A und dem Abschluss von Range A. Man kann sich überlegen, der Range von A plus, was kommt dann raus bei A plus? Das ist gerade Kern von A senkrecht. Das heißt, hier gilt so eine ähnliche Rechenformel, wie wir das beim Range von A Stern hatten. Teil C. Angenommen, wir haben irgendeine Lösung der normalen Gleichung. Also löst x die normalen Gleichungen. Das heißt, A Stern AX ist gleich A Stern Y. Also angenommen, wir haben irgendeinen Punkt hier auf der roten Linie. Jeder Punkt hier auf der roten Linie ist so, dass er das Gleichungssystem mit diesem orangefarbenen Y bestmöglich löst. Angenommen, wir haben irgendeinen Punkt hier auf der roten Linie. Wie kriegen wir dann den orangefarbenen Punkt raus, also den Punkt mit minimaler Norm? Naja, wir müssen uns in Richtung der Null bewegen und gleichzeitig aber dafür sorgen, dass wir dass sich das A von unserem Punkt nicht ändert. Also wir bewegen uns entlang des Kerns von A, alles, was auf dieser roten Linie liegt, oder diese Bewegung in Y-Richtung liegt ja gerade im Kern von A, deswegen wird alles, was auf der roten Linie liegt, auf den roten Punkt abgebildet. Und dementsprechend, wenn Sie etwas haben, was auf der roten Linie liegt, wenn Sie schon irgendeine Lösung der normalen Gleichung haben, dann kriegen Sie aus dieser irgendeinen Lösung der normalen Gleichung, kriegen Sie die Lösung mit minimaler Norm, also aus irgendeiner Lösung x der normalen Gleichung kriegen wir die Moore-Penrose-Inverse x plus, dadurch, dass wir das x nehmen und es projizieren auf Kern von A senkrecht. Kern von A senkrecht wäre in dem Fall offensichtlich Kern von A ist ja gerade der Vektor 0, 1. Kern von A senkrecht wäre entsprechend hier die x-Koordinate, das ist das, worauf wir projizieren würden, um die Lösung mit minimaler Norm zu erhalten. Und das ist dann auch der tiefere Grund, warum diese Minimierungsprobleme tatsächlich nichts Nichtlineares reinbringen. Das eine Minimierungsproblem, haben wir gesehen, hängt zusammen mit einer Projektion, hängt zusammen mit Lösung der normalen Gleichung, ist was Lineares. Die andere Minimierung, die wir im Urweltraum noch haben, auch die können wir schreiben als eine Projektion. Und damit können wir dann tatsächlich zeigen, unsere verallgemeinerte Inverse, unsere Moore-Penrose-Inverse, das Ding ist eine lineare Abbildung. Dankeschön. Lass mich hier noch dazu schreiben. Ich sage es die ganze Zeit schon dazu. Aber es sollte auch einmal an der Tafel stehen, das Ding heißt Moore-Penrose-Inverse. Oder auch einfach verallgemeinerte Inverse. Ja, beweisen wir das Ganze. Teil A. Warum ist der Definitionsbereich von A plus gleich Y genau dann, wenn Range von A abgeschlossen ist? Also, wenn der Range von A abgeschlossen ist, also wenn Range von A gleich seinem Abschluss ist, die Richtung ist einfach, dann ist der Definitionsbereich von A plus, da hatten wir ja gezeigt, der ist Range von A plus Range von A senkrecht. Das ist also das gleiche wie Range von A Abschluss plus Range von A senkrecht. Und wir hatten nachgerechnet, dass beides zusammen ist der ganze Raum. Das war in dem Satz über die Projektion, wo wir das nachgerechnet haben, dass wir durch die Projektion uns das Y darauf projiziert bekommen, der Rest entsprechend der Kern ist und beides zusammen der ganze Raum wäre. Wie ist es umgekehrt? Ist umgekehrt Y gleich D von A plus. Und wir wissen ja, D von A plus ist Range von A plus Range von A senkrecht. Ja, wir wissen auch, Y ist ebenfalls gleich Range von A Abschluss plus Range von A senkrecht. Das heißt, angenommen, Range von A Abschluss plus Range von A senkrecht ist dasselbe wie Range von A plus Range von A senkrecht. Warum können wir das Range von A senkrecht dann wegstreichen auf beiden Seiten und folgern, dass Range von A dann auch Range von A senkrecht Range von A Abschluss sein muss? Und das kriegen wir aber einfach raus. Das Range von A senkrecht kriegen wir dadurch weg, dass wir projizieren auf den Range von A. Also wenn die beiden Räume das gleiche sind, dann gilt das auch für die Projektionen da drauf. Dann muss also auch, wenn ich mir Range von A Abschluss nehme, plus Range von A senkrecht, da weiß ich, das ist das gleiche wie Range von A plus Range von A senkrecht. Nun, und um das Range von A senkrecht wegzukriegen, projiziere ich jetzt auf Range von A senkrecht. Auf beiden Seiten, dann kommt links raus der Range von A senkrecht und rechts kommt raus, wenn Sie zurückblättern bei den Eigenschaften des Projektionsoperators, der hat ja gerade, wenn Sie da was eingesetzt haben, was in Range von A plus Range von A senkrecht liegt, der hat gerade das, was in Range von A senkrecht war, hat er auf 0 gebracht. Der Kern von dem Projektionsoperator war gerade Range von A senkrecht. Das heißt, der Teil hier wird auf 0 abgebildet und auf Range von A hat der Projektionsoperator gar nichts gemacht, weil der Range von, weil Projektionsoperator hat ja dasjenige Ding genommen aus Range von A senkrecht, was am nächsten dran war. Das heißt, das ist einfach das Element selber geblieben. Also das ist einfach Range von A. Also das heißt, das einzige Problem, was wir mit dem Definitionsbereich haben können, aber das Problem haben wir immer noch und das wird auch bestehen bleiben in der Vorlesung, da werden wir was anderes finden müssen, wie wir statt den normalen Gleichungen, was wir stattdessen lösen, damit wir dieses Problem nicht mehr haben. Es kann sein, dass die normalen Gleichungen nicht lösbar sind. Es kann sein, dass die Moore-Penrose-Inverse, die ist nicht für ganz Y definiert. Und das ist natürlich in der Praxis ziemlich blöd und wenn Sie von dem Operator, ja typischerweise wissen Sie nicht viel von dem Operator in der Praxis, der kommt eben aus irgendeinem physikalischen Experiment, den haben Sie typischerweise analytisch nicht so gut analysiert, dass Sie jetzt wirklich sagen könnten, was der Range von A ist, was Range von A Abschluss ist. Das heißt, typischerweise möchten Sie sich darum nicht kümmern und Ihre Messungen, die Sie haben, die haben sowieso ein Rauschen drauf, also von Range von A auf Range von A Abschluss ist ein minimaler Unterschied. Das heißt, durch die Messfehler kann es durchaus sein, dass Sie außerhalb landen von dem Definitionsbereich von A+. Also Moore-Penrose-Inverse ist noch nicht der Weisheit letzter Schluss. Es kann sein, dass wir die gar nicht auf alle Daten anwenden können. Teil B. Jetzt zeigen wir erstmal, dass die Moore-Penrose-Inverse überhaupt linear ist. Als Zwischenschritte, dass Range von A plus gleich Kern von A senkrecht ist. Und auch, wie wir aus irgendeiner Lösung der normalen Gleichung die mit minimaler Norm bekommen. Das lösen wir gleich, das beweisen wir gleich zusammen. B und C. Angenommen, wir hätten die Lösung, die Moore-Penrose-Inverse, x plus gleich A plus y mit y im Definitionsbereich von A+. Ich möchte gern zeigen, B, dass Range von A+ gleich Kern von A senkrecht ist. Das heißt, ich möchte gern zeigen, dass dieses x+, was hier rauskommt, jedes solche x+, muss senkrecht stehen auf jedem Ding aus dem Kern von A. Machen wir das mit Widerspruchsbeweis. Angenommen, es würde ein x existieren im Kern von A, was nicht senkrecht steht auf x plus. Also das bedeutet, x plus wäre nicht gleich 0, sondern das wäre ungleich 0. Bleiben wir in unserer Vorstellung. Wir haben unsere x plus, ist diese Moore-Penrose-Inverse, ist das Ding mit der minimalen Norm. Jetzt habe ich hier einen Vektor, der nicht senkrecht da drauf steht. Und alles, was ich weiß darüber ist, das Ding löst mir die normalen Gleichungen und es ist dasjenige Ding mit minimaler Norm. Etwas aus Kern von A, ja, das mir abzuändern mit dem Ding aus Kern von A, würde mir immer noch die normalen Gleichungen lösen, weil das X wird von dem A gar nicht gesehen. Aber es könnte mir was an der minimalen Normeigenschaft kaputt machen. Das heißt, ich gucke mir jetzt an, X plus das X und werde zeigen, also X plus X löst dann immer noch die normalen Gleichungen und wir werden sehen, X plus X kann aber eine kleinere Norm haben. Genauer gesagt, X plus irgendein Vielfaches von X kann kleinere Norm haben. Also machen wir uns das erstmal klar. Für alle Lambda in R löst auch X plus Lambda X die normalen Gleichungen, also A Stern AX von diesem Ausdruck hier ist ja gerade A, also A Stern A von diesem Ausdruck hier wäre ja gerade A Stern AX plus, das gibt A Stern Y und A Stern A Lambda X gibt gerade 0, weil AX gleich 0 ist. Also das Ding löst auch die normalen Gleichungen. Naja, und wenn ich jetzt aber was habe, das heißt, ich kann auf mein X plus Vektor X plus, auf den kann ich mir beliebig irgendeinen anderen Vektor drauf addieren. Den Vektor X und auch jedes Lambda mal X. Also ich kann auf mein X plus, kann ich mir alles drauf addieren, was hier in dieser orangenen Dimension liegt. Dann kann ich es damit schaffen, das X plus kürzer zu machen, wenn diese orangefarbene Linie nicht gerade senkrecht steht auf der weißen Linie. Weil sobald ich, wenn ich hier nicht senkrecht, also wenn ich hier senkrecht stehe, also nach Pythagoras ist die entsprechende Hypotenuse immer länger als ihre Kathete, das war. Und aber wenn sie nicht senkrecht stehen, dann können Sie, hier habe ich es gleich schon so eingezeichnet, dass wir ein Beispiel haben, wo das so wäre, dann wäre hier dieser gelbe Vektor wäre kürzer als der weiße Vektor. Das Ganze in Formeln. In dem Moment, wo die nicht senkrecht aufeinander stehen, kriege ich das Lambda so gewählt, dass die Norm von diesem Ding hier kleiner gleich, also echt kleiner ist, als die Norm von X plus. Rechnen wir das einfach aus. Die Norm von X plus Lambda X. Ja, nutzen wieder aus. Wir sind im Hilbertraum, also rechnen die Norm zum Quadrat aus, multiplizieren aus. Norm von X plus zum Quadrat. Plus 2 mal Lambda xx plus Lambda Quadrat mal x plus zum Quadrat. Und das ist genau das, was wir hier in dem Bild sehen. Wenn die Dinger senkrecht aufeinander stehen, dann ist das, was hier rechts steht, immer echt mehr als die Norm von x plus Quadrat, weil dann nur dieses plus Lambda Quadrat Norm x plus Quadrat dazukommt. Wenn die Dinger nicht senkrecht stehen, dann gewinnt für kleine Lambda, gewinnt dieser Term hier gegen diesen Term hier. Und je nachdem, ob x plus, ob der positiv ist oder negativ, wählen Sie das Lambda entsprechend negativ oder positiv und sehr klein, damit es gewinnt gegen den hinteren Term. Und dann kriegen Sie das, was hier steht, kleiner als die Norm von x plus. Das heißt, wegen dieser Geschichte hier können wir Lambda so wählen, dass x plus Lambda x echt kleiner ist als die Norm von x plus. Zum Beispiel rechnen Sie einfach nach, wenn Sie sich als Lambda wählen, minus x plus Komma x geteilt durch die Norm von x zum Quadrat, dann hätten Sie entsprechend an dieser Stelle hier x, x plus zum Quadrat mit einem Minuszeichen dabei, das Ganze durch die Norm von x zum Quadrat, rechnen wir es gerade nach, dann hätten wir, dass die Norm von x plus Lambda x zum Quadrat wäre also gleich x plus zum Quadrat und das Ganze dann plus 2 mal minus, also minus 2 x plus Komma x zum Quadrat geteilt durch die Norm von x zum Quadrat plus, und wenn Sie hier dieses Lambda Quadrat einsetzen, kriegen Sie ebenfalls raus x plus Komma x zum Quadrat. Und die Norm x Quadrat kürzt sich teilweise weg mit dem Norm x hoch 4 bei dem Lambda Quadrat, also geneigt durch Norm x Quadrat. Und Sie sehen, was hier steht in der Mitte, ist gerade das Doppelte von dem, was hier hinten steht. Das heißt, hier wird echt was abgezogen, weil dieses Ding hier ungleich 0 ist. Es ist zum Quadrat echt größer als 0, also hier wird echt was abgezogen. Hier sind wir echt kleiner als die Norm von x plus zum Quadrat. Also das bedeutet, angenommen, es gäbe ein x im Kern von A, was nicht senkrecht da drauf steht, dann könnte ich mir mit diesem x etwas basteln, was immer noch die normalen Gleichungen löst, was aber eine kleinere Norm hat. Und das kann ja nicht sein, weil das Ding hat ja die kleinste Norm. Also das heißt, diese Geschichte hier ist Widerspruch zur Definition von x plus, nämlich dass es die kleinste Norm hat. Und das bedeutet, die Annahme muss falsch gewesen sein. Die Annahme war, es gibt so ein x im Kern von A, was darauf nicht senkrecht steht. Und damit ist also bewiesen, unser x plus muss senkrecht stehen auf allem im Kern von A. Ja, und damit ist insbesondere auch bewiesen, dass der Range von A plus, ja, enthalten ist, das haben wir bisher nur gezeigt, enthalten ist im Kern von A senkrecht. Also das X plus gehört ja zur Range von A plus, alles im Range von A plus ist so ein X plus. Und jedes solche X plus, haben wir gesehen, ist dann im Kern von A senkrecht. Wir haben noch nicht gezeigt, dass jedes Ding im Kern von A senkrecht auch erreicht werden kann durch die Murpenrux-Inverse. Zeigen wir das noch und dabei werden wir gleich C auch mitbeweisen. Machen wir uns klar, wann immer wir die normalen Gleichungen lösen, A Stern AX gleich A Stern Y, dann ist damit auch automatisch erfüllt, dass ja, das X plus löst ja auch A Stern AX plus gleich A Stern Y. Das heißt, A Stern A x minus x plus wäre gleich A Stern y minus A Stern y und damit gleich 0. Das heißt also, dass x minus x plus wäre im Kern von A Stern A. Der Kern von A Stern A, wir werden es gleich noch in der Bemerkung ausformulieren, ist aber immer schon dasselbe wie der Kern von A. Das sehen wir ganz einfach da dran, denn wenn A Stern A x minus x plus gleich 0 ist, dann bedeutet das ja, dass A Stern A x minus x plus, x minus x plus, das ist auch gleich 0. Und dann können wir aber das eine A Stern rüberziehen auf das x minus x plus. Das wäre also gleich ax minus x plus, ax minus x plus. Und das wäre die Norm von ax minus x plus. Also das bedeutet, x minus x plus liegt im Kern von A. Das wird durch a auf die 0 geworfen. Das heißt, der Unterschied zwischen einer Lösung der normalen Gleichung und der Lösung mit minimalen Normen, die beiden Dinger müssen sich gerade nur unterscheiden in Richtung von Kern von A. Bei dem Bild mit den Linien, was wir eben hatten, auf dieser roten Linie, sind alles Lösungen der normalen Gleichung. Die Lösung mit der minimalen Norm, die unterscheidet sich, indem wir in die Richtung Kern von A gegangen sind. Kern von A bei der Matrix, die wir gerade hingeschrieben hatten, war offensichtlich 0, 1. Das heißt, x minus x plus muss im Kern von A liegen. Und wir wissen ja auch schon, der Range von A plus, der liegt im Kern von A senkrecht. Nun, und das heißt aber jetzt zusammen nichts anderes, als dass unser x plus muss sein, die Projektion, ich schreibe es Ihnen erst hin, das x plus muss sein, die Projektion von x auf den Kern von A senkrecht. Denn wenn Sie zurückblättern zu Satz 2.6, wo wir diesen Projektionsoperator charakterisiert haben, die Projektion von x auf Kern von A senkrecht ist dasjenige Element in Kern von A senkrecht, was erfüllt, dass es minus das Ding aus Kern senkrecht steht auf Kern von A senkrecht. Und das ist genau das, was hier steht. Das x plus ist etwas, was im Kern von A senkrecht liegt und liegt ja im Range von A plus. X plus liegt hier drin. Das heißt, das x plus erfüllt, dass es in den Raum liegt, auf den es projiziert werden sollte. Und das x plus erfüllt, dass x plus minus, das Ding, was hier eingesetzt wurde, steht senkrecht auf dem projizierten Raum. Senkrecht zu stehen auf Kern von A senkrecht heißt ja nichts anderes, als dass man im Kern von A senkrecht drin liegt und damit im Kern von A drin liegt. Also aus diesen beiden Eigenschaften folgt, dass unsere minimale Normlösung der normalen Gleichung gerade irgendeine eine Lösung der normalen Gleichung ist und dann projiziert auf Kern von A senkrecht. Damit ist also C gezeigt. Und es fehlt noch die Rückrichtung von B, aber auch die ist damit gezeigt. Denn wenn wir jetzt irgendetwas haben im Kern von A senkrecht, also sei x im Kern von A senkrecht, wir müssen zeigen, dann ist das x auch in dem Range von A plus drin, um die Rückrichtung von B noch zu zeigen. Angenommen, wir haben ein x im Kern von A senkrecht, dann können wir uns ja als y definieren. Gleich ax. Dann löst aber zu diesem y, löst unser x auch die normalen Gleichungen A Stern ax gleich A Stern Y und im Kern von A senkrecht liegt es auch schon. Das heißt also, dass X plus zu diesem Y hier und X liegt auch schon im Kern von A senkrecht. Das heißt aber, dieses X hier ist schon die Minimalnormlösung der normalen Gleichung zu diesem Y gleich AX, also X ist gleich A plus Y. Und damit liegt es auch im Range von A plus drin. Das heißt, Kern von A senkrecht ist auch im Range von A plus. Ja, und der letzte Punkt, jetzt wo wir das Ganze auf diese Projektionsoperatoren überführt haben. Diese Projektionsoperatoren sind hässlich zum Rechnen, aber sie sind schön für die Anschauung, um uns klar zu machen, was ist denn jetzt, was haben wir geometrisch gemacht? Und sie sind vor allen Dingen auch dafür schön, um zu zeigen, da ist tatsächlich eine Linearität mit im Spiel. Unsere verallgemeinerte Inverse ist jetzt nicht auf einmal nicht linear geworden. Das wäre ja schlimm, wenn wir gesagt hätten, wir haben eine lineare Abbildung. Ja, wenn die richtig lösbar wäre, dann hängt die Lösung linear ab von der rechten Seite. Jetzt haben wir da irgendwie Rauschen weggemacht durch Projektionen und dadurch ist das Ganze jetzt nicht linear geworden. Aber das ist tatsächlich nicht der Fall. Teil D, das Ding ist linear. Angenommen, wir hätten y1, y2 im Definitionsbereich von A+ und irgendein Skalar Lambda in R. Und fragen uns, ist dann a plus von y1 plus lambda y2 auch dasselbe wie a plus y1 plus lambda a plus y2? Nun, dann wissen wir ja, a plus y1 plus lambda a plus y2, das löst sicherlich die normalen Gleichungen zu y1 plus Lambda Y2, denn die sind ja linear, also A Stern A Y1 plus Lambda Y2 können Sie aufteilen auf A Stern A Y1. Andersrum, A Stern A von diesem Ausdruck hier können Sie aufteilen auf A Stern A A plus Y1, da kommt A Stern Y1 raus und A Stern A Lambda A plus Y2, da kommt A Stern Y2 raus mal Lambda und das heißt, das löst die normalen Gleichungen zu Y1 plus Lambda Y2. Außerdem liegt das Ding Außerdem können wir jetzt unser C benutzen, dass also A plus von Y1 plus Lambda Y2 ist irgendeine Lösung der normalen Gleichung, zum Beispiel diese hier. Projiziert auf den Kern von A senkrecht. Und Projektion auf Kern von A senkrecht ist aber ja nichts anderes als der Range von A plus und der Range, und das heißt, das ist gleich A plus Y1 plus Lambda A plus Y2. Und damit haben wir also tatsächlich gezeigt, dieses A plus, was wir definiert haben, die verallgemeinerte Inverse, die ist tatsächlich linear. Das heißt, wenn wir jetzt ein lineares Problem lösen möchten, ein lineares inverses Problem, dann können wir uns zumindest nach dem, mit dem Sinne dieses Satzes auf den Standpunkt stellen, dass uns Existenz und Eindeutigkeit, das macht uns nichts kaputt. Wenn keine Lösung existiert, dann können wir das Ganze noch ja zumindest bestmöglich lösen, zumindest für manche rechte Seiten. Da kann es uns was kaputt machen, aber zumindest für manche rechte Seiten, für die im Definitionsbereich von A+, können wir das System bestmöglich lösen. Wenn die Lösung nicht eindeutig ist, nehmen wir die Lösung mit kleinster Norm und damit haben wir uns eine Abbildung definiert, die löst unser System bestmöglich mit kleinster Norm. Und diese Lösung, die da rauskommt, ist auch tatsächlich wieder eine lineare Abbildung. Das heißt, wann immer wir so ein Problem haben, ax gleich y, und es existiert keine wahre Inverse von dem a, können wir immer sagen, okay, dann nehmen wir eben die Mopenius-Inverse von dem a. Zwei große Probleme bleiben noch und mit denen werden wir uns ja eigentlich den Rest des Semesters beschäftigen. Die großen Probleme, die bleiben, sind, es kann sein, dass keine bestmögliche Lösung existiert. In das A plus können wir nicht alles einsetzen, was grauenhaft ist in der Praxis, weil wir haben ja irgendwas gemessen und wir haben keine Chance, ob das, was wir gemessen haben, in Range A ist oder nur im Range von A abgeschlossen. Und das andere große Problem, was wir kennenlernen werden, ist, dass für ja, die Mehrzahl der Operatoren, für sehr kanonisch auftretende Operatoren, zum Beispiel Computertomographie, zum Beispiel Image Deblurring, ist dieses A+, ist eine unstetige Abbildung. Was auch der Grund ist, warum wir von diesem Range von A auf Range von A Abschluss kommen, wir nicht einfach mit stetiger Fortsetzung hin. Das heißt, unser A+ wird so sein, wenn Sie in das A+ ein Y-Delta einsetzen und Delta geht gegen 0, dann konvergiert Ihnen A+, Y-Delta nicht gegen A+, vom wahren Y. Wenn Sie irgendwas einsetzen, was einen ganz, ganz kleinen Messfehler hat, dann kann dieser ganz, ganz kleine Messfehler durch das unstetige, unbeschränkte A+, kann Ihnen beliebig groß werden, also selbst ein beliebig kleiner Messfehler kann Ihnen die Sache völligst versauen. Das heißt, wir sind immer noch so ein bisschen auf dem Stand von Hadamard zu sagen, wenn Sie diese stetige Abhängigkeit nicht haben, und diese Mopenrose-Inverse wird nicht stetig sein, tatsächlich werden wir sehen, dann haben Sie keine Chance. Sobald Sie einen minimalen Messfehler haben, geht gleich alles schief. Aber Sie wissen auch, Image-Deblurring funktioniert in der Praxis und Computertomographie funktioniert in der Praxis. Das heißt, was wir entwickeln werden hier in der Vorlesung, ist eine Theorie, wie wir die Mopenrose-Inverse sinnvoll durch etwas ersetzen, was dann doch stabile Lösungseigenschaften hat und uns dann doch ermöglicht, auch im Vorhandensein von Messfehlern, das Problem so zu lösen, dass am Ende für Messfehler konvergiert gegen Null wir doch die wahre Lösung erhalten, obwohl es die wahre Inverse oder die wahre Mopenrose-Inverse diese Eigenschaft nicht hat. Damit machen wir dann nächste Woche weiter und ich danke Ihnen fürs Zuhören.